Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich möchte mit Ihnen einige Gedanken teilen zu dem ersten Vers des Predigttextes, der uns eingangs in der Schriftlesung von Schwester Renate bereits vorgelesen worden ist. 1. Petrus 1, der Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Mehr als nur Optimismus, warum unsere Hoffnung lebendig ist. So lautet das Predigtthema, das ich gewählt habe für diesen Festgottesdienst. Nun bin ich wahrlich nicht der Erste, der über Hoffnung predigt. Es ist geradezu ein Modethema in der Vergangenheit geworden. Da gibt es seit Jahren die absolut hörenswerte Podcast-Reihe Hoffnungsmensch. Nur zu empfehlen. Vor 2 Jahren stand der Willow-Kongress unter dem Titel Hope. Im letzten Jahr die Hoffnungsfestivals von ProChrist und anderes mehr. Ja, fällt dem Spatz denn nichts anderes ein? Nein. Nein, denn Hoffnung ist genau das Thema, über das heute zu sprechen ist. Der Deutsche Gemeinschaftsdiakonieverband steht seit Jahren in einem enormen Veränderungsprozess. In allen Bereichen. Allen voran aber die Diakonissen-Mutterhäuser. Seit Jahrzehnten treten keine jungen Frauen mehr ein in diesen besonderen und einzigartigen Lebensstand als Diakonisse. Die Zahl der noch lebenden Diakonissen nimmt rapide ab. Bisherige Arbeitsfelder müssen beendet oder neu organisiert, neu gedacht und neu entwickelt werden. Das komplette Finanzierungssystem durch den Dienst der Schwestern, das seit mehr als 125 Jahren die tragende Säule war, muss durch neue Konzepte ersetzt werden. Ich könnte fortsetzen. Wenn man Leiter eines solches Verbundes von Diakonissen-Mutterhäusern wird, dann steht man in der Gefahr, reflexartig Durchhalteparolen von sich zu geben. Irgendwie wird es schon weitergehen. Nur nicht den Kopf in den Sand stecken. Keine Sorgen, es kommen wieder bessere Tage. Wir müssen nur lernen, positiv zu denken. Und so weiter. Ja, die Schwestern und die Mitarbeitenden und die Spenderinnen und Spender müssen ermutigt werden. Da müssen wir Optimismus verbreiten, könnte man denken. Doch das wäre mir zu wenig. Und das wäre uns allen zu wenig. Das wäre nicht tragfähig und nichts weiter als Zweckoptimismus. Wenn unsere Hoffnung nur aus einem vagen, allgemeinen Optimismus und positivem Denken bestehen würde, dann bräuchte ich mein Amt nicht antreten. Der Job wäre zum Scheitern verurteilt. Und ebenso, wenn unsere Hoffnung allein auf ausgeklügelten Unternehmensstrategien, Wirtschaftsplänen und angenommenen Wachstumsprognosen bestehen würde, auch dann bräuchte ich mein Amt nicht antreten, denn auch das allein wäre zum Scheitern verurteilt. Nein, es braucht mehr. Es braucht eine Hoffnung, die begründet ist, die echt und lebendig und verlässlich ist. Eine Hoffnung, die mehr ist als nur Optimismus und Vertrauen in die eigene Stärke. Und so einfach und so wenig überraschend das auch klingen mag, diese Qualität von Hoffnung gibt es nur bei Gott. Die finden wir nur in seinem Wort und in der Gemeinschaft mit ihm. Und das, liebe Geschwister, ist alles andere als nur Optimismus. Das ist das Urgehen christlicher Gemeinschaft, christlichen Glaubens, ein über die Jahrhunderte bewährtes Prinzip. Und daraus ergibt sich der zweite Gedanke. Lebendige Hoffnung schafft Glaubensmut in schweren Zeiten. Glaubensmut ist etwas, das die Väter und Mütter unseres Werkes von Anfang an ausgezeichnet hat. Ohne Sicherheiten und ohne volle Bankkonten haben sie ihre Arbeiten begonnen. Mit Mut und dem Glauben, dass Gott es segnet und die nötige Versorgung zur rechten Zeit geben wird. Und sie haben es erlebt. Haben oft nur staunen können, was Gott daraus gemacht hat. Dieser Glaubensmut war aber auch zu allen Zeiten angefochten. Die ersten Jahre waren sicher nicht leicht. Die waren sicher schwer, als man so alles bei Null anfangen musste. Wie viel Glaubensmut muss es etwa gekostet haben, die ganzen Mutterhäuser für die vielen neuen Schwestern zu bauen? und das oft inmitten von Not und Armut, von politischer und wirtschaftlicher Unsicherheit. Ich denke da etwa an das in neuem Glanz erstrahlende Mutterhaus hier in Hebron, das schon von Weitem von der Stadtautobahn zu sehen ist, ein echter Blickfang. Kaum vorstellbar, dass dieses Gebäude inmitten des Ersten Weltkriegs 1915-16 innerhalb von einem Jahr gebaut worden ist. Dann kamen die enormen Wachstumswellen der Schwestern, sowohl nach dem Ersten wie auch nach dem Zweiten Weltkrieg, in der bitterarmen Nachkriegszeit. Jährlich hunderte neue Eintritte und auch diese Flut von neuen Schwestern stellte den DGD damals vor enorme Herausforderungen. Auch das musste erst einmal bewältigt werden. Ich denke, in der Geschichte des DGD hat es noch nie einfache Zeiten gegeben. Aber es gab zu allen Zeiten Männer und Frauen, die auf Gott vertraut haben. Nachfolger von Jesus mit Glaubensmut, mit Vertrauen auf Gott, auf sein Wort und seine Verheißungen. Menschen, die mit betenden Händen mutig das getan haben, was der Herr ihnen aufs Herz gelegt hatte. Lebendige Hoffnung schafft Glaubensmut. Da reichen oftmals die sprichwörtlichen 5 Brote und 2 Fische von dem, was wir selber beitragen können, um Gottes Reich zu bauen, mitzubauen. Manchmal genügen ein paar wenige hingebungsvolle Beter, um das Neue aufwachsen zu lassen, weil Gott Freude daran hat, Gebete zu erhören, die im kindlichen Vertrauen gesprochen sind. Manchmal braucht es nur ein paar Menschen, die trotz aller eigener Begrenztheit Gott zutrauen, dass sie in seiner Kraft, in der Kraft des Heiligen Geistes in der Lage sind, die Werke zu tun, die Gott bereits vorbereitet hat, damit sie getan werden, im Kleinen wie im Großen. Mit 12 nicht übermäßig begabten und ausgebildeten, geschweige denn studierten Jüngern fing Jesus an, seine weltweite Gemeinde entstehen und wachsen zu lassen. Findet Jesus heute unter uns diese 12? Und wo sind die 12 noch jungen Leute, die Verantwortung morgen übernehmen werden, weil sie sich ganz in den Dienst stellen? Vielleicht liegt dort ja gerade jetzt jemanden aufs Herz, sich dieser Berufung zu stellen, den Mut zu haben, weil Gott Größeres mit ihm vorhat. Der dritte und letzte Gedanke, lebendige Hoffnung, hat einen Namen: Jesus Christus. Es muss ja einen Grund geben, weshalb die Hoffnung unseres christlichen Glaubens lebendig ist. Worin unterscheidet sie sich von anderen hoffnungsvollen Ansätzen zur Lebensgestaltung und Lebensbewältigung, persönlich wie auch in Verantwortung? Eine der bekanntesten und zutreffendsten Stellen in der Bibel, die beschreiben, wie eng Glaube und Hoffnung miteinander verbunden sind, steht im Hebräerbrief, Hebräer 11,1. In der Basisbibel wird der Vers so formuliert: Der Glaube ist ein Festhalten an dem, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von Dingen, die nicht sichtbar sind. Ja, der Glaube ist auf Hoffnung gebaut. Aber dieser Glaube ist nicht eingebildet, zweifelhaft und brüchig, sondern diese Hoffnung, dieser Glaube, der in Hoffnung gründet, der ist fest. Diese Hoffnung, die ist lebendig, weil sie auf dem auferstandenen, lebendigen Christus gegründet ist. Wenn es wahr ist, dass Jesus tatsächlich von den Toten auferstanden ist und lebt und jetzt bei Gott, dem Vater, sitzt und regiert, wie wir es vorhin alle bekannt haben im Glaubensbekenntnis, dann ist auch unsere Hoffnung auf ihn begründet und echt und lebendig. Dann steht sie auf einem festen Grund. Dann ist dieser Jesus der, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Und uns, die wir unsere Hoffnung auf ihn setzen, hat er versprochen, dass wir ihn um das Einsetzen seiner Macht und Möglichkeiten bitten dürfen. Seinen Jüngern sagte Jesus damals und somit auch uns heute: Wenn ihr den Vater in meinem Namen um etwas bitten werdet, wird er es euch geben. Und werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Die meisten von uns könnten von Beispielen berichten, wo Gott solche Gebetserhörungen auf wunderbare Weise geschenkt hat. Freilich auch, wo sie ausgeblieben sind, wo aus menschlicher Perspektive nicht verständlich war, warum. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr in Jesaja 55. Das heißt, wir dürfen bitten, ja sogar flehen, dass Gott uns das schenkt, dass er es möglich macht, was aus unserer Sicht richtig, nötig und sinnvoll ist. Aber die eigentliche Herausforderung des Glaubens besteht darin, zu lernen, Gottes Stimme zu hören, herauszufinden, was Gott denn denkt, was sein Weg denn ist. Und auf dieses Hören hin das Wagnis des Glaubens eingehen, denn auf seinem Weg, auf seinem Willen liegt Segen und Gelingen. Vom dänischen Theologen und Philosophen Søren Kierkegaard stammt der Satz, Glaube ist ins Wasser springen. Das andere Ufer erreichen wir nicht, wenn wir vor dem Fluss stehen bleiben, weil wir Angst haben, das Wasser könnte uns nicht tragen. Wer sich nur auf den Verstand verlässt, der wirft einen Stein ins Wasser und sieht ihn zu Boden sinken und meint damit bewiesen zu haben, dass das Wasser nicht trägt. Und dass es eine dumme Illusion sei, zu meinen, man könnte im Wasser schwimmen. Mit dem Glauben ist es nicht anders. Erst wer das Wagnis eingeht und ins Wasser springt, also wagt zu glauben, wagt anzunehmen, dass Gott real und sein Wort wahr ist und unsere Hoffnung lebendig ist, wird erleben, dass man im Wasser schwimmen kann. Dass es trotz aller anderen Behauptungen trägt und man das gegenüberliegende Ufer erreichen kann. Nein, der Glaube an Gott und das Rechnen mit seinen Möglichkeiten ist keine vage Hoffnung, sondern eine begründete, eine lebendige, eine, die trägt. Wir reden von einem Gott, auf den Verlass ist und von einem Ziel, das erstrebenswert ist, auch wenn man beim Sprung ins Wasser nass wird, auch wenn es anstrengend sein kann zu schwimmen, besonders dann, wenn es gegen den Strom geht und wenn die ein oder andere Welle über einen hinüberschwappt. Was heißt es, mit dieser lebendigen Hoffnung zu leben, wenn wir es auf den DGD und die damit verbundene Leitungsaufgabe übertragen? Welche Garantien gibt es, dass alles gut und erfolgreich wird? Antwort: gar keine. Wir kennen Gottes Pläne nicht. Wir sehen einige Perspektiven, erahnen, wie es weitergehen könnte und sind dankbar für die wichtigen Schritte, die bereits gegangen worden sind, wie etwa mit den Lebensparks. Es sind Schritte, die sehr hoffnungsvoll aussehen. Aber das wird noch nicht reichen. Es wird weitere Schritte brauchen und wir wissen noch nicht, wie es am Ende aussehen wird. Es ist eine gewaltige Aufgabe, die da vor uns liegt. Und die Frage ist erlaubt, sind wir es? Die Leiterinnen und Leiter der Diakonissenhäuser, die wir eben so vor uns gesehen haben, die das große Schiff des DGD sicher in die Zukunft führen werden? Standen hier die Top-Manager des Reiches Gottes vor Ihnen? Sind wir die vollmächtigen Verkündiger des Evangeliums mit einem Charisma, das die Massen anzieht und unsere Standorte zu geistlichen Zentren und Pilgerstätten macht? Ohne meinen lieben Schwestern und Brüdern zu nahe treten zu wollen, meine ich sagen zu können, nein, das sind wir alle nicht. Weder Top-Manager noch die heimlichen Billy Grahams. Aber wir sind Menschen mit einer lebendigen Hoffnung auf einen großen Gott. Menschen, die sich in den Dienst für Gott gestellt haben, um Verantwortung zu übernehmen für ein Werk, das ihm gehört, das er über mehr als 125 Jahre gebraucht und gesegnet hat zum Dienst am Nächsten und von dem wir überzeugt sind, dass er das letzte Kapitel noch nicht geschrieben hat. Dass nicht nur ein neues Kapitel folgt, wie in einem spannenden Roman, bei dem man hofft, dass er noch nicht zu Ende ist, sondern dass womöglich noch ein ganz neuer Band erscheinen wird in der Buchreihe namens DGD. Keine Frage. Der bisherige dicke Band mit vielen Seiten, in dem die Diakonissen die Hauptdarstellerinnen waren, wird zu Ende gehen. Doch ich bin mit Ihnen gespannt, was in dem nächsten Band zu lesen sein wird. Wir rechnen mit Gott. Ich rechne mit Gott. Es ist mehr als nur Optimismus. Es ist die lebendige Hoffnung auf Jesus Christus, der uns Antrieb gibt, an die Zukunft des Werkes zu glauben. Vor einem Dreivierteljahr waren meine Frau und ich noch sehr am Überlegen und Kämpfen und Zweifeln, ob ich dieser Berufung folgen soll oder lieber absagen, was doch eigentlich vernünftig wäre. Und die Frage ist, wie sieht's aus mit Berufung? Was will Gottes Weg? Und dann saß ich hier, so wie Sie heute, in einem Hebron-Gottesdienst und da hat jemand hier vorne gestanden und gepredigt. Das war Joachim Drechsel, einer, der mal in der Leitung des DGDs war. Und er hat einen Satz gesagt, eigentlich in einem ganz anderen Zusammenhang, aber bei mir schlug er ein. Vertraust du auf dein Vermögen oder vertraust du auf deinen Gott? Eigentlich ging es um den reichen Jüngling. Aber für mich war in dem Moment klar, wenn man diese Berufung annehmen will, dann nur im Vertrauen auf Gott. Wenn ich auf mich und meine Möglichkeiten, mein Vermögen schaue, dann nein. Und das war so ein Schlüsselerlebnis, sodass meine Frau und ich, glaube ich, am nächsten Tag schon dem Frieder Trommer geschrieben haben, jawohl, ich bin bereit. Von Heike Springhardt las ich kürzlich den Satz, wer glaubt, sieht weiter und lebt aus der Hoffnung, dass das, was ist, nicht alles ist. Und dazu bin ich angetreten. Dazu bin ich bereit. Nicht mehr und nicht weniger. Nicht allein, sondern gemeinsam mit Brüdern und Schwestern, mit verteilten Lasten auf vielen Schultern, mit Diakonissen, die hinter einem stehen und für einen beten, mit Mitarbeitenden, motivierten Mitarbeitenden, die ihr Bestes geben, jeder an seinem Platz, und mit einem Netzwerk, das den Horizont weitet, das Synergien schafft, das inspiriert und korrigiert. Darum, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns in seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Oder, um es mit Römer 12 auszudrücken, seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.